Ich beginne mit dem Predigttext aus Lukas 22. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Liebe Gemeinde, was für eine seltsame Situation. Judas verrät Jesus, seinen Lehrer, dem er jetzt mehrere Jahre oder eine lange Zeit auf jeden Fall gefolgt ist, mit einem Kuss. Was soll das? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch solche Momente, denen man nicht so recht weiß, wie man sich verhalten soll. Mir ging es auf jeden Fall in meinem Praktikum immer mal wieder so. Ich bin ja sonst auch nicht ständig als Praktikant unterwegs und da wusste ich auch öfters mal nicht, wie ich mich verhalten soll. Zum Beispiel im Schulunterricht setze ich mich einfach nach hinten, laufe ich bei Arbeitsphasen zu den Schülern, ermahne ich Schüler hinten, die bei mir sitzen, während Stefan gerade vorne was am Erklären ist, oder stört es den Unterricht. Und wenn ich mich dann für was entschieden hatte, was zu tun, dann war es danach manchmal so, dachte ich mir so, oh, das war jetzt doch irgendwie merkwürdig, das war jetzt voll die seltsame Situation. Vielleicht ist es auch bei uns in unserem Predigttext so heute. Wusste Judas einfach nicht, wie er sich verhalten soll? Verrät er Jesus deshalb mit einem Kuss? Schon irgendwie seltsam. Und sogar so seltsam, dass Jesus selbst fragt. Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Irgendwie komisch. Ich meine, Judas hätte auch einfach auf Jesus zeigen können und sagen, da, das ist er, den verhaftet. Oder nicht? Aber Judas ist nicht die einzige Person, die sich hier komisch verhält. Auch Jesus handelt hier ganz anders, als man es vielleicht eigentlich erwarten würde oder wie wir es auch selbst tun würden. Die Schar mit den hohen Priestern und Hauptleuten kommt, um ihn zu verhaften. Und er lässt es einfach mit sich machen. Klar, wir kennen die Geschichte, haben sie vielleicht schon zu oft gehört und lesen deswegen auch leicht drüber hinweg. Aber ja, es ist uns doch eigentlich völlig selbstverständlich, wie Jesus hier handelt. Aber schauen wir uns mal zum Vergleich die Jünger an. Was machen die? Die wollen zuerst kämpfen. Ja, einer fängt sogar an und schlägt mit dem Schwert zu. Als die Jünger aber merken, Jesus will nicht und wird auch nicht kämpfen, da fliehen sie. Halt, stopp. Wo steht hier, dass die Jünger fliehen? Wer sich das jetzt fragt, der hat gut aufgepasst, nämlich hier in Lukas steht es nirgendwo. Aber wenn man bei Lukas die Geschichte weiterverfolgt, dann wird vorausgesetzt, dass die Jünger hier in der Szene dann fliehen und weggehen, weil danach taucht nur noch Petrus auf und sonst keine mehr der Jünger. Lukas setzt also einfach die Flucht voraus, wie wir es auch in den Parallelstellen lesen, so in Markus 14. Da verließen ihn alle und flohen. Also zusammengefasst. Die Jünger reagieren auf die Bedrohung der Festnahme mit Kampf und mit Flucht. Ich weiß nicht, wem von euch die sogenannte Fight-and-Flight-Response etwas sagt. Das ist ein Begriff aus der Biologie für die ganz natürliche Reaktion von uns Menschen, von unserem Körper auf Gefahr. Wenn unser Gehirn eine akute Bedrohung wahrnimmt, aktiviert es den Körper unter anderem mit Adrenalin, sodass wir direkt auf die Gefahr unmittelbar hin kämpfen oder flüchten können und nicht groß drüber nachdenken müssen, was wir machen. Ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt auch. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ein großer, unbekannter Hund auf mich zurennt, dann bin ich direkt bereit, wegzurennen oder sonst irgendwie zu reagieren. Oder auch wenn man erschreckt wird, kennt man das ja, dass man dann kurz in einem Moment ist, wo man total angespannt ist und bereit ist, was auch immer zu tun. Und genauso ist es bei den Jüngern auch. Also die Jünger handeln hier eigentlich ganz menschlich mit ihrer Flucht- und Kampfreaktion. Jesus aber, der ist ja auch ein Mensch und tut trotzdem weder kämpfen noch fliehen. Gut, natürlich, die Reaktion ist vielleicht jetzt umso verständlicher, wenn wir diese Fight-and-Flight-Response im Hinterkopf haben. Aber wenn Jesus seine Affekte kontrollieren kann, also diese natürliche Reaktion, und deswegen anders handelt, ist das ja noch lange nicht besonders. Ich meine, das können wir doch auch schaffen, unsere Affekte kontrollieren. Aber sehen wir uns Jesu Situation vielleicht nochmal aus einer zweiten Perspektive an, aus einer vernünftigen Perspektive. Erscheint da eine andere Reaktion als die der Jünger sinnvoll? Eine Menge von Leuten? Bestimmt mehr als die Jünger. Ja, diese Menge von religiösen Führern der Juden kommt, um Jesus zu verhaften. Und ganz bestimmt nicht, um danach einen fairen Gerichtsprozess zu führen. Sonst hätten sie Jesus ja vielleicht auch im Tempel verhaften können, wie Jesus selbst sagt, und müssten nicht nachts außerhalb von Jerusalem zu Jesus kommen, um ihn festzunehmen. Nein, Jesus wird Verachtung, Spott und Ungerechtigkeit erleiden. Und Jesus weiß es auch, dass genau das kommen wird. Das wird deutlich aus dem, was Jesus schon in den vorigen Kapiteln zu seinen Jüngern sagt und auch direkt davor im Garten Gethsemane zum Vater betet. Er weiß, dass ihn nichts Tolles erwartet. Und so ist seine Reaktion eigentlich auch rein logisch betrachtet alles andere als naheliegend. Während die Flucht der Jünger eigentlich vernünftig erscheint. Ich meine, ich würde auch nicht freiwillig in den Haifischbecken springen. So. Wir sehen an dieser Geschichte, Jesus handelt ganz anders als wir Menschen. Die Erkenntnis, dass Jesus und damit auch Gott ganz anders handelt als wir Menschen und nicht mal immer unseren Erwartungen entspricht, diese Erkenntnis, die verdichtet sich im Kreuz. Der Kreuzestod Jesu, der nicht den damaligen Erwartungen eines Messias oder Retters entspricht. Ja, die haben eigentlich jemand erwartet, der irgendwie kämpft und sie frei macht und nicht an dem Kreuz stirbt wie ein Verbrecher. Und auch das Kreuz ist heute ja auch irgendwie nicht unseren Erwartungen entsprechend oder wird immer öfter zumindest als brutal und anstößig wahrgenommen. Und dieses Kreuz ist das Heilswerk Gottes für uns. Statt durch seine Macht und Gewalt die Herrscher der Welt zu stürzen, um seine Herrlichkeit zu zeigen, gibt sich Jesus in die Gewalt dieser Herrscher und erweist dadurch seine Macht in Niedrigkeit. Ja, und so erscheint das Wort vom Kreuz wie eine Torheit für uns. Ja, erscheint eigentlich dumm, wenn man es nach menschlichen Maßstäben anschaut. Und doch ist es gleichzeitig eine Gotteskraft für uns, die wir selig werden, weil eben dort das Heil verborgen ist. Für unseren Gott, der nicht nach menschlichen Maßstäben handelt, dafür steht also das Kreuz. Ich habe das auch in meinem Leben ein bisschen erfahren dürfen. Und bei mir war das so, ich habe als einziger von meinen Brüdern einen Sprachfehler. Ich lispel manchmal. Und dann auf der anderen Seite hat Gott in mir, mein Herz schon seit ich so in der 5. Klasse bin, eigentlich die Berufung zum Pfarrer gelegt, wo man ja ganz viel vor Leuten reden muss. Und ja, ich kann es bis heute immer noch nicht ganz verstehen, wie das zusammenpasst, aber Ich darf täglich dann neu erfahren, wie dieser Weg, wie mich Gott diesen Weg führt. Ja. In unserer Geschichte, unseres Predigttextes, zeigt sich eine wichtige Facette von Gottes Handlung, eigener Handlungsweise auch noch. Die Feindesliebe. Nachdem ein Jünger dem Knecht des hohen Priesters ein Ohr abgeschlagen hat, heilt Jesus ihm das Ohr. Er heilt den Knecht des hohen Priesters. Also einer, der kommt, um Jesus zu verhaften. Jesus feindlich gesinnt ist. Den heilt Jesus. Nochmal was Seltsames, was Jesus hier tut. Eigentlich hat dieser Mensch doch gerade keine Zuwendung von Jesus zu erwarten. Im Gegenteil, vielmehr die Feindschaft von Jesus könnte er erwarten, weil er selbst ein Feind Jesu ist. Und wie ist es bei uns? Ja, den Nächsten lieben scheint vielleicht schon selbstverständlich, obwohl das auch nicht immer einfach ist. Aber den Feind lieben, können wir das? Wollen wir das? Und in unserer heutigen Welt ist Feindesliebe nicht nur etwas seltsam, sondern geradezu verrückt, wenn man auf die Kriege, die gesellschaftlichen und persönlichen Konflikte schaut. Dem anderen nicht nur vergeben, sondern ihn auch zu lieben. Und das nicht erst nach Friedensschluss, sondern während der andauernden Feindschaft. Das ist wirklich seltsam. Und am Kreuz zeigt sich Liebe Gottes für uns. Ja, in unserer Geschichte heilt Jesus den Knecht des hohen Priesters. Und am Kreuz stirbt er für uns. Ja, wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, in Römer 5 schreibt Paulus, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In unserem Fall sogar, als wir noch nicht geboren waren, hat er schon an uns gedacht. Ja, Christus ist für uns schon gestorben, als wir noch Sünder, als wir noch Feinde waren. Das ist die Feindesliebe Gottes. Und ja, das Kreuz steht auch für die Liebe Gottes, die sogar den Feinden, den Sündern gilt. Eine Liebe ohne Maße, die uns gegolten hat, während wir noch Feinde Gottes waren, die uns immer noch gilt, sowohl dann, wenn wir unser Leben auf Gott ausrichten, aber auch dann, wenn wir mit Gott und seinem Willen kämpfen. Gott bleibt sich, seinem Wesen, der Liebe treu, auch wenn wir nicht immer treu bleiben. In Jesus tritt uns Gott als treuer Freund an die Seite, der uns nicht verlässt. Und seine Treue zeigt sich auch nochmal in dem Text von heute. Jesus weiß, was ihn erwartet. Er kennt die Schmerzen und den Tod, die er unverdient erleiden wird, ja, vor denen er Angst hat. Aber er lässt sich gefangen nehmen. Er wehrt sich nicht und fügt sich dem, was auf ihn zukommt. Diese Treue Jesu ist aber einfach nicht einfach nur Schicksalsergebenheit. Er ergibt sich nicht nur seinem Schicksal, weil er weiß, dass es so kommt. Nein, diese Treue zielt auf viel mehr als nur zu zeigen, wie gerecht Jesus handelt und ist. Mit der Gefangennahme Jesu begibt er sich in die Hände der hohen Priester, die ihn ans Kreuz bringen. Dort lässt Gott das Heilsgeschehen für die Menschen für uns geschehen. Mit Jesu Tod kommt die Vergebung unserer Sünden und die Versöhnung mit Gott. Die Treue ist also der unabänderliche Wille Gottes, uns zu erlösen, uns zu helfen und uns zum vollen Leben, ein Leben mit ihm zu führen. Bei diesem Willen bleibt Jesus und er leidet deswegen freiwillig Gefangennahme, Misshandlung und letztendlich auch den Tod. Und selbst die hohen Priester, die ihn gefangen nehmen, um Jesu Pläne zu durchkreuzen, können der Treue keinen Strich durch die Rechnung machen. Obwohl sie mit seiner Kreuzigung Jesu Wirken beenden wollen, ja, ausmachen wollen mit der Botschaft, die er verkündet, schaffen sie es nicht. Gerade dort nämlich, am Kreuz, verwirklicht Gott den Heilsplan. Gerade durch die Kreuzigung entsteht das Heil für uns Menschen. Und genauso wenig wie die hohen Priester Gottes Plan mit uns Menschen nicht aufhalten konnten, können wir oder unsere Umstände es. Egal, wie wir gerade zu Gott stehen, er steht zu uns. Egal, was wir morgen, nächste Woche oder in ein paar Jahren tun oder leben, Gott bleibt sich treu. Er will mir Heil schenken. Das Kreuz zeigt uns also auch, Gott ist treu, sein Wille und sein Heilswirken ist unaufhaltsam und kann von uns Menschen eben nicht verhindert werden. In Jesu Handeln können wir Gottes Treue erkennen. Wenn wir gleich nach einem kurzen Zwischenspiel mit dem nächsten Lied Gott loben, können wir also mit fester Überzeugung auch in der Schlussstrophe für unser Leben bitten: Deine Treue zeige sich, denn wie du warst vor aller Zeit, wie du in Jesus auf die Erde gekommen bist und gehandelt hast, so bleibst du in Ewigkeit. Amen.